Eines der letzten Kapitel der Bibel haben wir gerade gehört. Die großartige Vision vom neuen Jerusalem, das als Zentrum des neuen Himmels und der neuen Erde alles neu bestimmen wird, prägen wird, weil Gott selbst nun unter uns wohnt. Dieser großartige visionäre Text hat ein Vorbild, eine Vorgeschichte. 400 Jahre älter ist der Text, den wir nun als Predigtext hören. In Jesaja 65 lesen wir: Siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freut euch und seid fröhlich über immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens, noch die Stimme des Klagens. Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen. Denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn. Und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Und wenn sie noch reden, will ich hören. Wolf und Schaf sollen beieinander weiden. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Aber die Schlange muss Erde fressen. Sie werden weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berg, spricht der Herr. Geradezu durchtränkt von Poesie sind diese Worte. Es tut richtig gut, mal was anderes zu hören als sonst unter der Woche. Das hier sind keine nüchtern beschreibenden Worte, keine Bilanz, keine Analyse, keine Statistik. Es geht um die Sprache der Sehnsucht. Und sie passt gut hierher, zum Totensonntag in der trüben Jahreszeit, wo es abends viel zu früh dunkel wird und auch tagsüber oft der Nebel den Blick verschleiert. Siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Es ist also von einer ganz grundlegenden Verwandlung die Rede. Nicht nur eine Reform, wie man sie immer wieder von Politikern angekündigt bekommt, sondern etwas Neues wird angesprochen. Ich erinnere mich noch an einen ganz großartigen Fortbildungstag, an dem ich vor einigen Jahren mal teilnehmen durfte und der immer noch nachklingt bei mir. Es war eine Veranstaltung eigentlich für Lehrer. Ein prominenter Schweizer Pädagoge stellte seinen Entwurf von einer Schule vor, der endlich der heutigen Zeit mit ihren völlig veränderten Rahmenbedingungen gerecht wird, nämlich ein sogenanntes Lernhaus mit Mentoren und Trainern, mit altersübergreifenden Gruppen, mit Kompetenzrastern statt Schulnoten und das Ganze ohne einen 45-Minuten-Takt. Und in der Schweiz gibt es tatsächlich einige Orte, wo dieser Traum verwirklicht wurde. Und sie hätten jetzt die Lehrer in den Pausengesprächen hören sollen, wie sie sich einig waren, sowas kann man nur machen, wenn man ganz neu von vorne beginnt. Am besten irgendwo auf der grünen Wiese. Eine bestehende Schule kann man so nicht ummodeln. Und so ist es auch bei unserem heutigen Predigttext. Nicht nur eine Veränderung des Alten, sondern was Neues steht bevor. Das ist die Botschaft. Und zwar in einem kosmologischen, in einem umfassenden Sinn. Ein neuer Himmel, eine neue Erde, dass man der vorigen gar nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Und die Schreie der Gequälten und Geschundenen werden verstummen. Und auch die unzählig vielen, die vor Schwäche gar nicht mehr schreien können, sondern nur noch leise vor sich hin wimmern. Sie werden verstummen, nicht weil das Ende ist und der Todeskampf jetzt verloren ging, sondern weil sie gar keinen Grund mehr dazu haben, zu schreien oder zu wimmern. Denn ein neuer Anfang steht bevor. Gestern Abend waren meine Frau und ich zu Besuch bei einem Ehepaar, das ein Pflegeheim für extrem schwerbehinderte Menschen aufgebaut hat. Und dort liegen Menschen schon seit über 10 Jahren im Wachkoma. Also mit offenen Augen, funktionierenden Reflexen, aber sie bekommen nicht erkennbar noch irgendetwas mit von ihrer Umgebung. Und andere, und das berührt einen noch viel mehr, liegen da hellwach, aber können nur noch die Augen bewegen und unterhalten sich mit den Pflegern mit einer Art Morsealphabet durch Schließen und Öffnen der Augenlider. Und ich dachte mir, dieses so wichtige und beeindruckende Pflegeheim wird es einmal nicht mehr geben, weil es nicht mehr gebraucht wird. Und es werden auch keine Kinder mehr für einen frühen Tod gezeugt, wie es dort heißt. Denken wir nur an Indien oder Afrika. Und es wird auch keine Gewalt mehr geben. Die Todfeinde der Natur, Wolf und Schaf, werden nebeneinander weiden. Was für eine Metaphorik. Der Löwe wird Stroh fressen. Und wir verstehen gleich, was gemeint ist. Das gefährlichste der Raubtiere wird zum freundlichen Gefährten. Und noch mehr gerechten Lohn für gute Arbeit. Es wird also keinen Raubtierkapitalismus mehr geben. Eine erfüllende, eine sinnvolle Arbeit für alle. Und man wird nie mehr den Eindruck haben, als würden die Gebete gegen die geschlossene Tür des Himmels prallen. Und die Welt ist dann das, wozu sie geschaffen wurde, eine Welt voller Gerechtigkeit und Schönheit. Und darüber wölbt sich schützend der neue Himmel. Sie merken, eine Sprache voller Sehnsucht ist das, eine, die aufs Ganze geht. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Unsere Erde mit ihrem Himmel sind alt geworden. Ja, Millionen, natürlich, das wissen wir. Auch Jahrtausende der Menschheitsgeschichte liegen schon hinter uns. Die alte Mutter Erde, sagt man, und dabei schwingt auch ein Stück Zärtlichkeit mit. Das Alter weckt in uns Respekt und Ehrfurcht. Und zu Recht, so viel an Schönem und Bedeutendem hat sich abgespielt auf dieser Erde, unter diesem Himmel. Wir leben auch davon. Und ich las vor kurzem ein Buch über mittelalterliche Alltagskultur. Und ich kann Ihnen sagen, man entwickelt richtig Respekt über die Humanisierung von Arbeit, was schon geschehen ist. Was muss das für ein Sklavendasein gewesen sein in früheren Zeiten? Und wie hilflos waren die Menschen früher Krankheiten ausgeliefert? Wie mühsam war das Leben? Es kann also nicht angehen, dass wir heute in einem trüben Kulturpessimismus versinken. Und schon gar nicht, wenn wir an die Geschichte der Künste denken. Was wäre ohne unsere Welt, ohne einen Bach oder Mozart, ohne die großen Galerien, die großartigen Filme? Alt ist die Erde geworden und der Himmel über ihr. Und damit meine ich ganz plastisch den Himmel, den die Flugzeuge durchpflügen. Alt und ehrwürdig und reich ist die Erde und wir fahren ihre Geschichte als Ernte ein in unsere Scheunen. Las ich in einer Besinnung zum Erntedankfest. Wir leben also in einer im Ganzen beeindruckend positiven Geschichte, von der wir profitieren. Und doch ist da die Sehnsucht nach dem grundlegend Neuen. Eine neue Erde. Denn alt ist unsere Erde und ehrwürdig, sagte ich, aber eben auch verbraucht. Geschwächt und krank wie ein alt gewordener Mensch. Und die Älteren unter uns erinnern sich noch daran, an den Schock, als Ende der 60er Jahre die Biafra-Katastrophe den Hunger in Afrika zum allerersten Mal über den Bildschirm in die Wohnzimmer brachte. Und wenn Sie sich an diese Bilder von damals noch erinnern, werden sie auch erschrecken, wie sehr wir uns mittlerweile daran gewöhnt haben. Denn es sollte bei Weitem nicht die einzige und auch nicht die schlimmste Katastrophe dieser Art bleiben. Und trotz aller durchaus berechtigten Freude über so viel Positives haben wir auch eine zutiefst kranke Welt vor uns. Mit viel zu vielen Orten, an denen die Krankheit wie ein Geschwür ausbricht. Vor Jahren hießen sie noch Tschernobyl oder Angola. Heute heißen sie Jemen, Kongo, auch Libyen, Gaza. Und unsere Klima- und Katastrophenforscher stellen uns vor Fragen, die niemand lösen kann. Was bleibt, ist dieses Gefühl der Ohnmacht, ja, des Verbrauchtseins, der Vergänglichkeit. Aber wissen Sie, wenn wir ehrlich sind, ist es gar nicht die Erde als Ganzes, die uns am meisten zu schaffen macht. Wenn wir an Vergänglichkeit denken, dann haben die meisten hier ein ganz konkretes Gesicht vor Augen. Einen Menschen, an den sie denken und der jetzt fehlt. Eine Mutter, einen Vater, Geschwister, Freunde, Kollegen von der Arbeit einst. Da ist jemand, der jetzt fehlt und durch sein Sterben das Leben so verändert hat. Totensonntag ist der Tag, der an Wunden erinnert, die sich eben nicht mehr schließen lassen, über die vielleicht eine Haut wächst, die aber doch immer wieder aufbricht. Und sei es, dass man einen bestimmten Gegenstand in die Hand nimmt, der die ganzen Erinnerungen wieder wachruft, mit all dem Schmerzhaften. Nachher werden wir hier im Gottesdienst die Namen derjenigen verlesen, die in diesem Jahr heimgerufen wurden. Und viele werden dieselben Namen dann nachher auch draußen auf dem Friedhof nochmals lesen. Sei es eingraviert in einen Stein oder nur aufgedruckt auf ein schlichtes Holzkreuz, weil der Tod noch gar nicht so lang her ist. Alte Menschen sind dabei, aber nicht nur. Und wissen Sie, man müsste wohl auch diejenigen nennen, deren Namen wir noch gar nicht kennen, weil sie so früh gestorben sind und sie gar nicht lebensfähig waren. Die alte Erde und der alte Himmel, das steht für ein Leben, das zu Ende geht und sich verbraucht. Aber siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Eine, die so wunderbar ist, dass die alte gar nicht mehr unsere Gedanken so fesselt, dass sie uns kaputt macht. Nicht, dass wir sie vergessen, aber dass sie uns gar nicht mehr beherrscht. Damals, als der Prophet mit diesen Worten aufstand, war es buchstäblich ein Trümmerfeld, das die zurückkehrenden Juden in ihrem Heimatland vorfanden. Zum Teil waren sie bis zu 70 Jahre in babylonischer Gefangenschaft gewesen und endlich konnte die Enkelgeneration zurück ins gelobte Land. Aber das, was sie dort vorfanden, war alles andere als das Paradies. Versumpftes Brachland lag vor ihnen, zerstörte Häuser. Und sie taten sich so schwer, dass dieses Heimatgefühl nochmal zu reaktivieren, das mit ihrem Land verbunden war. Es muss richtig enttäuschend gewesen sein, so wie heute für manchen, der erst als alter Mensch in das Gebiet seiner Jugend zurückkehrt, nach Ostpreußen zum Beispiel oder an die Wolga oder nach Pommern. Nichts ist mehr so, wie man es in den Erzählungen oder in der Erinnerung vor Augen hat. Aus dieser Situation der enttäuschten Heimkehrer stammt unser Bibelabschnitt. Und deshalb wundert es einen auch nicht, weshalb er bis heute so ungeheure Kraft hat. Denn die Lebensbedingungen damals ähneln sich. Ähneln den Bedingungen, in denen dieser Text immer wieder zitiert wurde. Denn seit Jahrhunderten wird durch diese Worte mitten in den schrägen Klängen und traurigen Klagegesängen der alten Welt ein neues Lied angestimmt. Und wer so redet, hebt unter all den Gebeugten und Verbitterten schon den Kopf und sagt, siehe, sieh auf, sieh her, sieh weiter, kann man auch sagen. Die Sehnsucht, ja der Glaube tastet nach Worten, die Ungeheures aussagen. Und die ganze Ohnmacht, die ganze Sorge um diese Welt und unser Leben in ihr, sie wird nicht einfach nur stillschweigend heruntergeschluckt, sondern förmlich rausgeschrien. Wer so redet, klammert sich mitten im Weinen an eine absolute Gewissheit. Ja, das gibt es und das wird es geben, diesen neuen Himmel und die neue Erde. I have a dream, so hat es Martin Luther King in seiner sehnsuchtsvollen Rede genannt. Ich habe den Traum, dass eines Tages ehemalige Sklavenhalter und ehemalige Sklaven am Tisch der Brüderlichkeit sitzen werden, wie er es formuliert hat. Und damit ist er losgezogen mit einer Sehnsucht im Herzen nach gewaltfreier Gemeinschaft zwischen weißen und schwarzen Menschen. Und er hat dafür geredet und dafür gekämpft. Ein neuer Himmel, eine neue Erde. Da kommt mehr zum Ausdruck als das, was unser Herz greifen kann. Und das ist erst recht größer als unser Verstand. Die Sprache der Sehnsucht geht über das Vorstellbare so weit hinaus. Und wissen Sie, das macht den Glauben immer auch ein Stück heimatlos und rastlos. Auch zum Unruheherd in einer sonst recht trägen Umgebung. Arbeit für alle und gerechten Lohn. Und des Klagens und des Weinens soll ein Ende sein. Das ist doch klar, dass jemand mit einer solchen Sehnsucht aneckt. Aber wer solche Sehnsucht nicht kennt, solch eine ungebrochene Hoffnung auf eine umfassende Verwandlung, welche Sprache kann er dann noch reden? Was bleibt ihm dann? Nur noch die Sprache des Smalltalk, die das gar nicht meint, was sie eben sagt, oder die Sprache des Banalen, die alles nur in Euro und Cent auszurechnen weiß und damit zufrieden ist, wenn dann irgendwie die eigene Rechnung stimmt? Die Sehnsucht der Glaubenden reicht weiter. Und sie zieht sich eben nicht auf das eigene zurück, auch nicht nur auf die Kirche. Sie behält den Horizont der ganzen Erde und hat sogar den Himmel noch im Blick. Weinende, Verzweifelte, Hungernde und Flüchtlinge, Araber und Afrikaner, Juden und Palästinenser, Einheimische und Fremde sind mit diesem Radius mit erfasst. Siehe einen neuen Himmel, eine neue Erde. Geht es dabei um eine fromme Illusion? Um eine theologische Pointe, über die man vielleicht mal kurz und kräftig lachen kann oder wenigstens versonnen lächelt, sich dann aber wieder auf den Boden der Tatsachen zurückbegibt? Manche denken so. Man kann nichts von dem beweisen und hat keine unangreifbaren Fakten in der Hand, aber eines ist sicher, genau das ist die Sprache des Glaubens. Unser Glaube kreist um das Geheimnis Gottes. Und nicht um die schöne neue Welt geht es, die die klugen Politiker irgendwann schaffen werden. Nein, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Das ist es. Er ist es, der hier sagt, ich will. Er ist derjenige, der souverän handelt, und zwar als Schöpfergott. Schöpfung heißt, das wissen wir heute, Gott hat die Erde aus kreisenden Wirbeln, aus dem Chaos erschaffen. Und mit der Zielgenauigkeit der Liebe hat er einen Jahrmilliarden dauernden Prozess auf den Menschen hinzugesteuert. Und dieser Gott hat über die Welt die Bestimmung einer guten und gerechten Ordnung gelegt. Und er hat den verschlungenen Weg der Menschheitsgeschichte begleitet. Diesen Weg, der beides ist, schön und oft schrecklich. Er hat die Menschen begleitet mit seinen Mahnungen, aber auch mit seinen Verheißungen. Und sei es mit dieser Verheißung vom neuen Himmel und der neuen Erde. Und dann gibt es diesen einen genau datierbaren Punkt in der Geschichte, in dem die Sprache der Sehnsucht zur Sprache der Erfahrung wurde. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. So sagte der Mann aus Nazareth, der Sohn Gottes, Gott selbst in Person. Also nicht irgendwann ist der Trost da, sondern hier und jetzt bei ihm. Vergebung, neue Weite, ein neuer Raum zum Leben. Nicht irgendwann, sondern hier und jetzt. Bei Jesus sehen wir durch einen offenen Türspalt schon in diese neue Welt hinein. Und wenn wir das nicht im Blick haben, haben wir gar nichts von Jesus Christus verstanden. Heute ist diesem Hause Heil widerfahren, sagt er über Zachäus. Heute. Und nicht nur was Gutes ist ihm widerfahren, sondern Heil. In ihm ist schon jetzt was da, nämlich schon jetzt der neue Himmel und die neue Erde eingebrochen. Gottes Reich angebrochen in der Person Jesu. Nichts Geringeres glauben wir als Christen. Bei ihm wird dieses Siehe eben sehr konkret. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Sagen wir jedes Mal bei der Taufe über den Menschen aus. Seht her, eure Sehnsucht hat doch längst einen Fixpunkt, an dem ihr sie festmachen könnt. Ihr müsst nicht mehr ins Diffuse hinein glauben. Gott hat doch längst ein Gesicht bekommen. Und so möchte ich schließen mit einer kleinen Geschichte, die aus Griechenland stammt. Das junge Paar hatte sich auf seiner Heimreise auf seine neue, schön hergerichtete Wohnung gefreut, aber schon wenige hundert Meter im Vorhinein ahnte es Schlimmes. Die beiden hatten auf ihrer Urlaubsfahrt noch gar nichts von dem schlimmen Erdbeben mitbekommen. Und als sie schließlich in der Wohnung beziehungsweise dem, was davon übrig geblieben war, standen, trauten sie ihren Augen nicht. Die Schränke waren umgestürzt, der Inhalt lag verstreut auf dem Boden, Gläser, Porzellan waren zerbrochen, vermischt mit Mörtel und Ziegelstücken von den Wänden, die teilweise eingestürzt waren. Die Fensterscheiben waren zersplittert, die Töpfe mit den schönen, blühenden Blumen lagen in Scherben unten. Ja, die mit so viel Mühe und Aufwand und Freude eingerichtete Wohnung glich einem Trümmerfeld. Und so standen sie stumm da, voll Trauer und Verzweiflung, mit feuchten Augen und fragten sich, ob das jetzt alles noch Sinn macht. Und dann begannen sie, sich an die Arbeit zu machen. Und was tut die Frau als erstes? Sie nimmt ein heruntergefallenes Bild und hängt es an die eine noch heile Wand. Dieses Bild ist eine handgemalte Ikone, ein Bild von Jesus Christus, dem heute noch verborgenen und einst offenbaren Herrscher des Himmels und der Erde. Amen.